Guten Morgen miteinander. Hey, Tanzteam, ihr wart so stark, richtig gut. Ich finde es so hammermäßig gut, dass ihr mit dem, was ihr auf dem Herzen habt, wirklich eine Message überbringt. Ich finde das stark, Sportler für Christus. Und dieses Grundherz hineinzutragen, diese Hoffnung in Jesus Christus, mit dem, was wir haben, mit dem, was wir können, das finde ich so stark. Ich wünsche euch echt viel, viel Segen und vor allem auch, dass viele sich noch anstecken lassen von diesem auch evangelistischen Feuer. Mein Herz brennt für dieses evangelistische Feuer, das hineinkommt, dass Jesus hineinkommt in alle Schichten unserer Bevölkerung. Denn diese Welt braucht eines, sie braucht eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Braucht eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und so viele Menschen sind auf der Suche und rennen, wie wir es im ersten Tanz gesehen haben, nach Anerkennung, nach irgendjemand sein wollen, einen Unterschied machen, dass man hochblickt, ein Star zu sein, weiß ich was. Ne? Und dann sind so viele Enttäuschungen, so viele zerbrochene Träume und damit auch zerbrochene Visionen vom Leben. Und das sind so viele Menschen, die das Licht von Jesus brauchen. Ich finde es stark, dass ihr das macht. Danke. Danke auch ans Lobpreisteam. Ihr wart super. Auch gerade dieses Lied jetzt hat mich so angesprochen. Geht es euch gut? Schön, das freut mich. Baptisten sind so eher innerlich, ne, unterwegs. Aber Freude bricht sich Bahn. Ne? Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, vom Kopf ins Herz. Vom Kopf ins Herz. Und das ist so die Spannung zwischen dem, was wir glauben, dem Glaubensinhalt, und unserem persönlichen Glauben, was dann wirklich auch Realität ist in unserem Leben. Und manchmal ist da so eine Diskrepanz. Wir haben zum Beispiel dieses Lied, du bist wertvoll. So eine zentrale Botschaft, du bist wertvoll. Wir wissen theoretisch, dass wir wertvoll sind in den Augen Gottes. Aber wie weit prägt dies wirklich unsere Existenzmitte, unser Herz? Und da gibt es so viele Inhalte in unserem Glauben, die wir glauben und die manchmal sehr weit weg sind von dem, was in unserem Leben an Realität wirklich ankommt. Vom Kopf ins Herz. Das ist eine ganz wichtige Geschichte und darum soll es mir heute Morgen gehen. Vater, im Namen Jesu danke ich dir jetzt für diese Zeit und ich erhebe deinen wunderbaren Namen. Herr, ich danke dir, dass wir freien Zugang haben zu dir. Vater, durch deinen Sohn Jesus Christus. Und dass du gegenwärtig bist, Herr, durch deinen Heiligen Geist hier in unserer Mitte und dass du uns die Augen öffnest, Herr, dich zu sehen. Vater, ich bete, dass du heute Morgen echte Durchbrüche schenkst, dass wir durchbrechen in deine Gegenwart und dass wir, Herr, neu einfach dich erleben dürfen, immer wieder neu erfahren dürfen, wie du bist, was du denkst und, Herr, wie wir vor dir stehen. Vater, ich danke dir, dass du es tust heute Morgen durch dein Wirken, Herr, dass wir echt dich erleben dürfen und erfahren dürfen. Vater, ich bete, dass du heute Morgen wirklich Ketten sprengst, Türen öffnest, in Freiheit führst und dich offenbarst ganz neu, Herr, in deiner Liebe. Ich danke dir. Lass Dinge, die in unserem Kopf sind, Dinge, die wir glauben, theoretisch glauben, lass sie lebendig werden in unserem Leben. Das ist mein Gebet, Vater. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist und dass du dich nicht änderst. Du bist noch derselbe Gott, der heute noch heilt. Und ich bete für all diejenigen, die krank sind unter uns. Herr, dass du die Kranken stärkst und die Kranken heilst, ob körperlich oder seelisch. Wir segnen dich im Namen Jesu Christi mit der Gegenwart des lebendigen Gottes auf deinem Leben. Dass Gottes Kraft in dein Leben hineinkommt, wenn du entmutigt bist, dass der Herr dich aufrichtet heute Morgen. Herr, wir beten, Herr, dass du die Gefangenen freisetzt. Und Vater, und ich bete, dass du die Verlorenen rettest heute Morgen. Im Namen Jesu. Amen. 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 Ich bin überzeugt, dass Gott uns zu einem Leben in Freiheit und Fülle beruft. Wenn ich das Evangelium auf den Punkt bringen würde, dann heißt es, Gott kam, um eine Beziehung wiederherzustellen, die nicht mehr intakt war. Und das ist die Beziehung zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer. Und der Mensch, der in diese Gemeinschaft hineinkommt, in die Beziehung mit dem lebendigen Gott hineinkommt, wird freigesetzt, vor ihm zu stehen und sich selbst in seinem Licht zu sehen. Und deshalb bin ich überzeugt, dass wer Gott begegnet, in eine Dimension der Freiheit hineinkommt. Denn unser Gott ist ein Gott der Liebe und wer der Liebe begegnet, wer der Liebe Gottes begegnet, wird freigesetzt von innen nach außen. Da fallen die Gefängnismauern und die Türen gehen auf und wir wissen und erkennen uns plötzlich von unserer Bestimmung her, nämlich aus Gottes Perspektive. Und das auch ist die Fülle des Lebens. Die Fülle des Lebens besteht nicht in dem, was wir haben, sondern in dem, was wir sind. Und je mehr, dass die Dimension Gottes in seiner Liebe unser Leben erfüllt, umso reicher sind wir. Unsere eigentliche Armut ist nicht eine materielle Armut. Unsere eigentliche Armut ist eine Armut an der Fülle Gottes. Auch der Leib Christi mangelt darunter. Wie kommen wir dahin? Ich glaube, dass Gott jeden einzelnen Menschen, der geboren wird, der jetzt lebt oder noch leben wird, zu dieser Fülle beruft, zu dieser Fülle bestimmt hat. Jeden. Und auch uns und du, der du hier bist heute Morgen. Gott hat für dich ein Leben in Freiheit und ein Leben in Fülle bereitet. Aber wie kommen wir dahin? Und darum soll es mir heute Morgen gehen. Und ich lese mal den Text, von dem ich ausgehe. Und der steht in Johannes 8, Vers 31 bis 36. Und dort lesen wir, Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandem Sklaven gewesen. Wie sagst du denn, wir sollen frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Jesus besagt hier in diesem Text in Johannes 8, Vers 34, jeder, der die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Und hier ist kein einziger Mensch ausgeschlossen. Paulus sagt irgendwo in Römer 7, redet er davon, er sagt, ich möchte das Gute tun und ich tue genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich tun will. Und das ist eine Erfahrung, die jeder Mensch kennt. Ob Christ oder nicht Christ. Es gibt Dinge in deinem Leben, du willst das Richtige tun und oft erlebst du dich als jemand, der genau das Gegenteil von dem Richtigen tut. Jeder von uns weiß, ob gläubig oder nicht gläubig, an Jesus Christus meine ich jetzt, dass in der Liebe handeln das Richtige wäre. Und doch sehen wir in dieser Welt so vieles, das nicht aus Liebe getan wird. So viel Hass. Das ist nicht nur in der unsrigen Zeit so, sondern das ist, seit es Geschichte von Menschen erfassbar niedergeschrieben gibt, ist diese Geschichte der Menschheit eine Geschichte der Gewalt, auch des Terrors, des Hasses und des Egoismus. Und selbst wir, die wir Gott erlebt haben und Jesus Christus persönlich kennen, erleben in unserem Leben Gnade auch manchmal diese Situation. Ich möchte das Gute tun und ich tue das Gegenteil. Und hier ist genau diese Gefangenschaft beschrieben. Wir sind wie Gefangene manchmal von unserer eigenen Geschichte, gefangen von unserem eigenen inneren Gefängnis, da wo Gott uns noch nicht freisetzen konnte, diese Gefangenheit, die uns von innen heraus bestimmt. Jesus sagt, wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Er kommt in ein Gefängnis hinein, er kommt unter eine Herrschaft hinein, die er nicht mehr los wird. Sünde ist zunächst einmal ein Zustand und nicht ein ethisch-moralisches Handeln. Sünde bedeutet im Eigentlichen das Verfehlen eines Ziels. Und die Bestimmung des Menschen, wenn ich von der Bibel her mal schaue, die Bestimmung des Menschen ist es, in Gemeinschaft mit Gott zu leben, in Beziehung mit ihm zu stehen und diese Beziehung hinauszustrahlen, hineinzustrahlen. Das war auch ein Teil von eurem Lied, das ihr da getanzt habt. Ebenbild Gottes zu sein, das ist die Bestimmung. Und der Mensch lebt nicht in dieser Bestimmung. Er hat dieses Ziel verfehlt und verfehlt dieses Ziel und lebt nicht in Beziehung zu Gott, zu der er geschaffen worden ist. Das ist der Zustand. Und aus diesem Zustand der Gottesferne resultieren die Taten und die Handlungen in unserem Leben. Denn an die Stelle, dass wir Gott ins Zentrum setzen, unser Ziel verfehlen, setzen wir etwas anderes ins Zentrum oder jemand anderen ins Zentrum, nämlich mich selbst. Gott ist nicht mehr im Zentrum, ich bin im Zentrum und das führt zur Egozentrik des Lebens. Und das ist, wir Menschen, wir stammen alle vom gleichen Stamm ab, nämlich vom Stamme Nimm. Ich will nehmen, oder? Das eint uns, da drin sind wir alle gleich, jeder ist mehr oder weniger ein Egoist. Aber wenn jeder nimmt, kommt jeder zu kurz. Und das ist das eigentlich, was Sünde bedeutet. Sünde bedeutet getrennt sein von Gott und daraus resultieren die Handlungen, die Taten. Und das ist ethisch-moralisches Fehlverhalten, das nicht aus Liebe getane in unserem Leben. Und Paulus wird dann so konkret und sagt, der Sündelohn, das, was die Sünde auszahlt, ist der Tod. Tod ist das Gegenteil vom Leben, Gott ist Leben. Der Sündelohn ist der Tod und das ist genau das, was wir jetzt schon ernten in unserem Leben. Nämlich dort, wo Sünde uns dominiert, wo es uns gefangen nimmt, da kommen die Dinge aus unserem Leben heraus, die nicht Leben bringen, sondern Tod. Nicht Segen, sondern Fluch. Das Getrenntsein von Gott führt zu einem Leben, das getrennt ist von Gott und das in Ewigkeit getrennt sein wird von Gott. Das ist Tragik. Und darum finde ich es so stark, dass ihr diese gute Botschaft hineintragen wollt, eben auch unter die Sportler. Weil es ist eine Botschaft des Lebens, es ist eine Botschaft der Freiheit. Die Menschen, wir alle, sind Menschen, die Erlösung brauchen. Aus dieser Gebundenheit heraus befreit Jesus Christus. Vers 36. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Und das ist das, was der Mensch sucht. Der Mensch sucht eigentlich Freiheit in seinem Leben, wirkliche Freiheit, Freiheit von Bindungen. Ich möchte mich selber sein. Und doch wissen viele gar nicht, wer sie sind. Wer bist du denn eigentlich? Du willst dich selber sein, aber wer bist du denn? Das ist so eine schwierige Frage. Wer bin ich denn? Wie erkenne ich denn, wer ich bin? Und worin erkenne ich, wer ich bin? Was gibt meinem Leben Sinn? Oh, ich möchte voll im Sinn meines Lebens drinstehen, aber was ist der Sinn meines Lebens? Und Jesus kam, um uns aus dieser Gefangenschaft zu befreien, damit wir in Freiheit hineinkommen. Wenn der Sohn euch frei macht, so werdet ihr wirklich frei sein. Und diese Freiheit kommt durch Jesus Christus in unser Leben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Freiheit bedeutet, herausgerissen zu werden aus dieser Egozentrik, aus der Gottesferne und hineingenommen zu werden in die Beziehung mit Gott. Ewiges Leben bedeutet, in Gemeinschaft mit Gott zu stehen. Und das heißt, plötzlich hat sich der Himmel durch Jesus für uns geöffnet. Jesus starb am Kreuz für uns und hat die Mauer der Sünde durchbrochen. Und wir dürfen unter einem offenen Himmel stehen. Wir dürfen wieder in Gemeinschaft mit Gott hineinkommen durch Jesus aus Glauben. Nicht wir arbeiten uns zu Gott hoch durch religiöse Anstrengung, sondern Gott kommt zu uns runter, um uns zu sich hochzuziehen. Das ist das Evangelium. Nicht über allem Staub der Welt ist unser Gott, sondern in allem Staub der Welt. Und er sucht uns, weil er uns liebt. Gottes Liebe ist eine suchende Liebe und er sucht jeden Einzelnen. Er sieht nicht die Masse, sondern in der Masse jeden Einzelnen, weil er jeden Einzelnen liebt. Er hat dich geschaffen mit seinen liebenden Absichten und er hat liebende Absichten mit deinem Leben. Gott ist Liebe und diese Liebe hat er erwiesen und bewiesen. Am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren, als Jesus Christus ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und starb für uns, da ist die Macht der Sünde gebrochen worden über unserem Leben, weil er unseren Platz eingenommen hat. Die Liebe hat über den den Tod triumphiert. Halleluja. Ja, ich bin Pfingstler, ihr merkt. Es begeistert mich, diese Dimension der Erlösung in Jesus immer wieder neu. Die Liebe hat über den Tod triumphiert. Die Liebe hat über die Sünde triumphiert. Die Liebe hat über den Fluch triumphiert. Über den Fluch und die Sünde und den Tod deines und meines Lebens. Das ist Erlösung. Das ist Erlösung. Leben unter einem offenen Himmel in Gemeinschaft mit ihm. Leben mit dem Gott, der Liebe ist und mich liebt. Johannes schreibt im 1. Johannes 4, Vers 16, und wir haben erkannt, dass Gott Liebe ist. Erkannt, warum? Weil es erfahrbar ist. Das ist nichts Theoretisches. Du kannst das als Glaubenssatz vor dir haben, als Bekenntnis vor dir haben, aber die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch die Erlösung in Jesus Christus im Heiligen Geist. Und diese Liebe im Heiligen Geist schreit in meinem Herzen, aber Vater, in meinem Herzen, Galater 4, ruft der Geist Gottes diese Kindschaft hinein. Du bist wertvoll, weil ich dich liebe und alles für dich gegeben habe. Da kannst du nichts dafür tun, sondern einfach nur empfangen. Einfach nur empfangen und hinschauen auf das, was Gott für dich getan hat. Hinschauen ans Kreuz, die Liebeserklärung Gottes an die Menschheit. Und wohlgemerkt, an die Menschheit, die nichts von Gott wissen will. An die Menschheit, die fern von Gott lebt. Eine Menschheit, die eine Geschichte des Unrechts schreibt, voll des Hasses und des Terrors in dieser Zeit. An diese Menschheit macht Gott ein Liebesangebot und zeigt es und sagt, ich liebe dich. Und ich habe eine Bestimmung für dich. Und deine Bestimmung ist nicht fern von mir, sondern deine Bestimmung ist nah bei mir. Wisst ihr, der erste Stolperstein zu einem Leben in der Freiheit und Fülle ist, wenn wir nur religiöse Formen haben, aber den Inhalt nicht mehr. Was nützt mir ein Wasserglas, das eine schöne Form hat, aber leer ist? Ein Durstiger fragt nicht nach dem Gefäß, sondern nach dem Inhalt. Und Religion kümmert sich meistens einfach nur um die Form. Die Form muss stimmen. Und ich denke dann, wenn ich die richtige Form habe, dann passt das schon mit Gott, oder? Aber des Weiteren lebe ich trotzdem einfach nur mir selbst. Ich bleibe derjenige, der einfach für mich selbst lebt, habe aber eine religiöse Form und denke, okay, passt schon. Aber das ist wie einer, der in der Wüste umherläuft mit einem Glas in der Hand, das leer ist und sagt, es passt schon. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er einfach verdurstet mit dem Glas, mit dem leeren Glas in der Hand, mitten in der Wüste verdurstet. Und sein letztes Wort war, es passt schon. Religion wird dich nie und religiöse Rituale werden dich nicht in die Fülle führen. Du musst den Inhalt erleben und der Inhalt ist das Leben in Gott, aus Gott, durch Gott, aufgrund des Erlösungswerkes in Jesus Christus. Und das bedeutet Beziehung mit Gott. Galater, da sagt Paulus, er hat uns herausgerissen aus der Finsternis und hineinversetzt in das Reich seines Sohnes. Da ist etwas geschehen, ein Wechsel der Realität. Von der Gottesferne hin in Gottes Gemeinschaft, von Beziehungslosigkeit mit Gott hin zu einer Beziehung mit Gott. Du stehst staunend vor dem offenen Himmel und du erkennst und siehst, wow, so sehr hat Gott mich geliebt, dass er seinen Sohn für mich gab. Und jetzt darf ich ewiges Leben haben. Darf ich dir eine Frage stellen heute Morgen? Hast du nur die Form oder hast du auch den Inhalt? Hast du wirklich erlebt, wie du Jesus und seine Kraft in deinem Leben erfahren hast, wo dieses Leben in dein Leben gekommen ist, wo plötzlich Finsternis weichen musste und du erkannt hast, was der Sinn deines Lebens ist, nämlich Liebe.
die du aus Gott empfängst und in Gott erfährst durch die Erlösung in Jesus Christus. Falls du das noch nicht erlebt hast, dann möchte ich dir sagen, heute ist der Zeitpunkt, wo du dein Herz öffnen kannst und sagen kannst, Jesus, ich möchte mehr als nur die Hülle. Ich möchte dich und das Leben von dir. Wenn der Sohn euch frei macht, so werdet ihr wirklich frei sein, denn das Leben Gottes kommt in unser Leben hinein. Doch das ist erst der Beginn zu einem Leben in der Fülle und Freiheit. Wisst ihr, manche haben das wirklich auch mal erlebt. Aber dann haben sie es versäumt, mit diesem Gott in Beziehung zu leben. Und ihr Herz wird religiös verkrustet. Verändertes Leben, befreites Leben, vollzieht sich in der Beziehung mit Jesus. Jesus sagt hier, Johannes 8, Vers 31, Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Dieses Wort wahrhaftig hat mich angesprochen. Wahrhaftig, wirkliche Jünger bleiben in seinem Wort. Bleiben in seinem Wort. In seinem Wort zu bleiben bedeutet zunächst einmal, in Jesus Christus selbst zu bleiben. Johannes 1, er ist das Wort und das Wort wurde Fleisch. Und wir sind befreit, um in Gemeinschaft mit ihm zu sein, in seinem Wort zu bleiben, bedeutet in ihm zu bleiben und mit ihm in Gemeinschaft zu leben. Johannes 15, der Herr ruft dich an. Johannes 15, da sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Eine Rebe muss sich nicht anstrengen, am Weinstock zu sein. Trotzdem ist es existenziell wichtig für eine Rebe, am Weinstock zu sein. Manche Christen haben das vertauscht. Sie sagen, ich bin der Weinstock. Stimmt nicht. Er ist der Weinstock und unsere Aufgabe ist es, an ihm dran zu bleiben, in Beziehung mit ihm zu bleiben. Und das können wir. Weil der Himmel offen ist über unserem Leben, darfst du jeden Tag neu dein Herz, dein Wesen öffnen vor Gott und sagen, Herr, ich danke dir für diesen offenen Himmel über meinem Leben. Herr, du hast mir den Zugang bereitet und ich möchte mit dir in Gemeinschaft leben. Herr, ich möchte, dass du der Weinstock bist, das heißt die einzige Quelle meines Lebens. Und aus dir heraus, Herr, möchte ich empfangen mehr und mehr. Mehr und mehr erkennen, wer ich bin, mehr und mehr einfach dich erleben, oh Gott. Ich habe eine Sehnsucht, dich zu erfahren, Jesus. Ein Jünger Jesus wird, wenn er am Weinstock dran ist, allein aus der Beziehung mit Jesus, Jesus immer tiefer kennenlernen. Nicht nur theoretisch, weil Beziehung kannst du nicht theoretisch leben. Wenn du vor dem Traualtar hin trittst und deine geliebte Frau oder deinen geliebten Mann heiratest, dann ist das ein Statement, das man macht, das sind zwei Liebende, die miteinander Beziehung leben wollen. Nicht nur einen Ehevertrag schließen und dann getrennte Wege gehen. Die Ehe besteht in der Beziehung, der Bund mit Gott besteht in der Beziehung. Das, was Jesus für uns getan hat, ist, dass er uns freigesetzt hat, um in Beziehung mit ihm zu leben. Jesus kam nicht, um eine Religion zu stiften. Jesus kam, um eine Beziehung wiederherzustellen, die zerstört war. Und das ist die Beziehung zwischen dir und deinem Schöpfer. Und diese Beziehung kannst du nicht theoretisch leben, die kannst du nur praktisch leben, wenn du willst, dass sie tiefer wird. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und das ist auch der Schlüssel für ein Leben, das Auswirkungen hat. Denn die Rebe, die an ihm dran bleibt, die empfängt vom Weinstock und was passiert? Sie bringt Frucht. Natürlich, das führt dann auch in Formungsprozesse, denn jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, beschneidet er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Aber das Zentrale ist hier, wahrhaftige Jünger bleiben in ihm. Und ich kann nur in ihm bleiben, wenn ich auf das schaue und auf das achte, was Jesus getan hat und was Jesus gesagt hat. Erschütternd, Jesus sagt in Lukas 6, Vers 46, lesen wir davon, er sagt zu Menschen, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Wenn ich in Jesus bleibe, dann ist klar, wer Gott ist und wer ich bin. Das ist auch ein Tanz von euch, der zweite Tanz. Ich bete dich an auf der Höhe und ich strecke mich aus in der Tiefe. In allen Lebensbereichen meines Lebens ist er die Quelle, ist er der Herr. Für manche Leute und auch für manche Christen ist das nicht so attraktiv. Sie wollen lieber selber Herr sein. Sie wollen singen, ich bin Herr, ich bin Herr. Aber du bist ein elender Mensch, wenn du selbst Herr über deinem Leben bist. Denn hey, wenn du die Quelle deiner selbst bist, dann bist du einer, der mitten in der Wüste steht mit einem leeren Glas in der Hand und sagt, passt schon. Aber wenn er der Herr ist, dann wird er die Quelle in allen Umständen unseres Lebens. Denn er ist Herr und er ist mächtig und fähig genug, in allen Umständen unseres Lebens seine Regentschaft sichtbar werden zu lassen. Er ist der Herr, der im Tal der Todesschatten seinen Stock an die Wand schlägt und sagt, ich bin da, und der dir einen Tisch deckt angesichts deiner Feinde. Und er sagt, ich bin mit dir, und du wirst sein wie ein David, der dem Goliath gegenübertritt und sagt, du kommst mit Schwert und so weiter und so fort. Aber ich komme im Namen des Herrn, den Allmächtigen. Er ist Herr. Es ist eine gute Botschaft, eine befreiende Botschaft, wenn Jesus Christus wirklich Herr sein kann in deinem Leben. Wenn er nicht Herr ist, dann kommen andere Herrschaftsmächte in unser Leben. Anderes fängt an zu dominieren. Und deshalb ist es so eine wichtige Frage, auch sich immer wieder mal die Frage zu stellen, wer ist eigentlich Herr in meinem Leben? Wer ist eigentlich Herr? Wenn, es kommt mir auch dieser Gedanke jetzt spontan, wenn Bedrückung in dein Leben hineinkommt und Bedrückung dominiert, wer ist Herr? Wenn Ängste und Sorgen mich plagen und bedrängen, wer ist Herr? Wenn ich in die Zukunft schaue oder mir vor Angst die Gegenwart mich fast lähmen mag, wer ist Herr? Ihr kennt das, ne? Jetzt auch mit dem Coronavirus, ne? Schockwelle geht jetzt über Europa. Er ist da, der Coronavirus. Heute Morgen am Frühstückstisch haben wir auch noch darüber geredet. Meine zwei kleinen Kinder, die anderen waren noch im Bett. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich lese jetzt heute Morgen Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten ist, wer unter dem Schatten des Allmächtigen ist, der ist wirklich beschützt und bewahrt. Auch vor der Seuche, die am Mittag verwüsten will. Er ist Herr. Er ist auch mächtig genug, mich zu beschützen und zu bewahren. Deshalb ist es so wichtig, auch diese Frage zu stellen, wer ist Herr? In seinem Wort zu bleiben bedeutet, in ihm zu bleiben. In ihm zu bleiben bedeutet, ihn Herr sein zu lassen. Und dann sagt Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Wer in ihm bleibt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt zum Weg in Freiheit, wer in ihm bleibt, hat nicht nur eine Quelle und den Herrn der Herren an seiner Seite, Gott kämpft für uns. Übrigens, manchmal in absoluter persönlicher Schwachheit kämpft Gott für uns. Paulus hat sogar gesagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Er kämpft für uns. Wenn er Herr ist und wir in ihm bleiben und in seinem Wort bleiben, dann werden wir die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird uns freimachen. Wer in ihm bleibt, wird ihn immer tiefer erkennen. Und wie gewaltig ist das, wenn wir in das Johannesevangelium selbst hineinschauen, nur mal das, was das Johannesevangelium über Jesus sagt. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin die Tür zum ewigen Leben. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Lehrer und der Herr. Nur Johannesevangelium. Über jeden dieser Namen könntest du jetzt eine Predigt halten. Ihn tiefer erkennen. Wow, und wenn du ihn tiefer erkennst, dann erkennst du dich selbst in seinem Licht und du erkennst, wer dieser Gott ist, der dich befreit hat zur Gemeinschaft mit ihm, und er richtet dich auf und stärkt dich und zeigt dir, wer er ist. Du wirst die Wahrheit erkennen. Wenn wir in ihm bleiben und uns unter sein Wort stellen, werden wir die Wahrheit erkennen. Johannes 17, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit, sagt Jesus. Psalm 119, Vers 160. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. So zentral wichtig, mit was nähren wir uns denn, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm stehen? Und ein Christ, der wahrhaft ein Jünger Jesu ist, nährt sich mit seinem Wort. Sein Wort der Kraft. Als ich frisch zum Glauben kam, ich war so feurig und so hungrig nach mehr von Gott und auch hungrig nach mehr von seinem Wort. Ich bin nicht christlich aufgewachsen, auch nicht christlich sozialisiert. Hatte zwar alle Weihen, bis auf die Priesterweihe empfangen, aber es hat nichts genützt. Als ich dann aber Jesus erlebt habe und mein Leben ihm gegeben habe, da habe ich erfahren, wer dieser Gott ist. Und es war wirklich wie von Finsternis ins Licht zu kommen. Und ich habe erfahren, wie kraftvoll er da ist, seine Gegenwart, die Gegenwart des Heiligen Geistes, erfahrbare Wirklichkeit Gottes. Ich habe ihn erlebt und gespürt in den Gottesdiensten, wie er da war, wie Gott mich angerührt hat im Lobpreis, wie Gott mich hochgehoben hat in die Gegenwart von ihm hinein, wie ich ihn einfach gespürt habe, seine Nähe und oft daheim im Bett lag nach den Gottesdiensten und die Power seiner Gegenwart war da auf mir. Und in dieser Zeit auch, ich bin immer morgen früh aufgestanden, habe ich sein Wort gelesen, die Bibel gelesen. Und dann habe ich einen Vers rausgeschrieben, der mich angesprochen hat und diesen Vers dann in meine Jacke getan. Ich war Handwerker und viel auf dem Bau unterwegs. Und so füllte sich meine Jacke mit lauter Bibelversen. Und ich habe diese Bibelverse immer wieder rausgenommen unter dem Tag und sie vor mich hingesagt. Manchmal mich niedergekniet auf der Baustelle und das Wort Gottes gelesen und gebetet. Und ich spürte, welche Power in diesem Wort ist. Und das Interessante ist, je mehr ich das gemacht habe, umso größer war mein Hunger. Es ist ein lebendiges Wort, und der Geist Gottes dieses Wort lebendig werden lässt in deinem Herzen. Denn das Wort Gottes ist vom Geist Gottes inspiriert. Und wenn Gottes Geist an dir wirkt und du dieses Wort zu dir nimmst, es kaust und verdaust, und bereit bist, es zu leben, entwickelt es eine Kraft in dir. Der Geist Gottes ist hier auch zentral wichtig. Es ist nicht ein religiöses Ritual. Ich lese jeden Morgen meine Bibel, sondern ich sage, Herr, du hast gesagt, dein Geist wird mich in alle Wahrheit leiten. Johannes 16, Vers 17. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, sei mein Lehrer. Denn weißt du, ich bin zu dumm, um die geistlichen Dinge wirklich zu verstehen. Weil es ist ein Beziehungsgeschehen. Das ist ein Beziehungsgeschehen und nicht etwas, das du am akademischen Grad festmachen kannst. Ich glaube, da gibt es so manchen Bauer, der kaum lesen kann, der mehr von Gott weiß als mancher Uniprofessor. Die Beziehung macht den Unterschied. Und wenn wir so mit ihm verbunden sind, unter seiner Herrschaft sind und uns von seinem Wort ernähren, sagt uns Jesus hier, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und hier treffen wir auf einen zentralen Konflikt in uns selbst, auch auf der Nachfolge. Denn jeder von uns hat schon erfahren, du kommst zu Jesus, du erlebst ihn und wow, du erkennst diese Liebe Gottes. Und da beginnt ein Prozess der Umgestaltung. Denn wir sind geprägt vom Denken dieser Welt. Auch wieder das, was ihr in eurem Lied zum Ausdruck gebracht habt. Die Maßstäbe, das, was uns diese Welt vor Augen führen will, was groß ist und was klein ist. Und wisst ihr, im Reich Gottes ist es oft umgekehrt. Im Reich Gottes ist es oft umgekehrt. Da ist das, was groß ist, in den Augen Gottes klein und das, was klein ist, in den Augen Gottes groß. Und jetzt müssen wir umgeprägt werden. Wir müssen die Wahrheit erkennen, damit wir die Lüge in unserem Leben erkennen. Und wenn du die Bibel liest und in Gemeinschaft mit Gott stehst, dann wirst du erkennen, du bist wertvoll. Nicht, weil du etwas für Gott tust, sondern weil er dich einfach liebt. Und du sagst, wow, aber das ist so konträr zu all dem, was ich in dieser Welt erlebe. In dieser Welt bin ich nur jemand, wenn ich irgendetwas tue. Und wie beurteilen mich die anderen? Nach meinem Facebook-Profil oder Instagram-Profil oder weiß ich was für Profile? Wie viele Likes kriege ich da? Das ist scheißegal.
Wichtig ist, was Gott über mich sagt.
Und merkt ihr, und da ist so ein Kampf in uns drin mit vielen Lügengebäuden. Und diese Lügengebäude, die sind oft unser eigenes Gefängnis. Das sind die Prägungen unseres Lebens. Das ist unsere Biografie. Und manch einer von uns, auch wenn er christlich unterwegs ist, befindet sich in einem Gefängnis, in seinem Innern drin. Und diese Gefängnismauern sind sehr dick und die Tür ist geschlossen. Aber wir strecken, und ich sehe das jetzt im Geist vor mir, wir strecken unsere Hände raus aus diesem Gefängnis. Stäben und wir wollen frei sein, aber wir werden es nicht. Und da hinein muss Wahrheit, damit du siehst, welche Lügen dich gefangen halten. Und wenn das Wort Gottes in der Kraft des Geistes diese Mauern anfängt zu bombardieren, dann werden diese Gefängnismauern einstürzen müssen, weil die Lüge ist nicht stärker als die Wahrheit und die Finsternis nicht stärker und mächtiger als das Licht. Und wenn Gottes Licht anfängt hineinzuscheinen in dein Leben, dann fängt an, ein Befreiungsprozess in dir stattzufinden. Da gibt es Dinge, die sofort aufspringen, weil du es erkennst. Wow, das war ja eine Lüge, die ich über Jahre geglaubt habe. Und jetzt erkennst du in seinem Licht, wow, oder? Und dann gibt es Prozesse, die brauchen lang, weil es tiefe Prägungen, tiefe Furchen in deinem Leben sind. Da gibt es Dinge, die sind Lebensthemen. Und was ich erlebt habe, ist, bei diesen Lebensthemen geht Gott dann oft nochmals eine Schippe tiefer. Und noch eine Schippe tiefer. Und noch eine Schippe tiefer. Und das sind manchmal sehr, sehr schmerzhafte Prozesse. Freisetzung durch die Wahrheit schmerzt uns in unserer Seele. Weil sie Dinge hochbringt, die tiefe Wunden sind. Und Gott legt seine Hand auf diese tiefen Wunden in unserem Leben. Und zieht seine Hand drüber und das schmerzt so stark, weil sie aktualisiert werden, aber seine Liebe stellt wieder her. Versteht ihr? Gott will, dass wir mit ihm verbunden sind, in seiner Wahrheit sind und sein Wort zu uns nehmen, in der Kraft des Geistes, damit wir frei werden. Frei durch die Liebe. Aber hier ist wichtig, es geht nicht nur darum, die Wahrheit Gottes zu kennen, sondern uns zu entscheiden, in dieser Wahrheit zu leben. Also wenn Gott Dinge in unserem Leben thematisiert, und hier ist auch nochmal so ein Kampf, zum Beispiel der Kampf zwischen meinem Willen und Gottes Willen. Denn unser alter egoistisches Wesen ist nicht einfach weggetan. Es ist zwar mit Christus gekreuzigt, aber quick lebendig. Und will immer wieder das Recht nehmen. Ich will. Das hast du nie wirklich weg, wenn du nicht klar Position einnimmst in deinem Leben. Und jetzt verbinden sich Dinge oft, nämlich die Wunden meines Herzens mit dem egoistischen Streben meines Lebens. Und diese zwei Dinge zusammen halten uns gefangen. Und wenn Gottes Wahrheit kommt in seiner Liebe und die Wunden aufdeckt und gleichzeitig das egoistische Streben unseres Selbstwillens konfrontiert mit seinem Willen, kommt die Freiheit rein. Uns zu entscheiden, in der Wahrheit zu leben. Wisst ihr, das ist der Unterschied zwischen teuflischen Dimensionen in unserem Leben und göttlichen Dimensionen. Gott setzt uns frei, die Wahrheit zu erkennen und ruft uns, in die Wahrheit hineinzutreten, uns zu entscheiden, es zu leben. Und das Teuflische bindet uns durch Lügen in Angstgebäuden und versklavt und knechtet uns. Es gilt, es zu erkennen. Und herauszutreten. Ich sehe ein Bild auch jetzt wieder vor mir, wie einzelne unter euch jetzt plötzlich, es werden jetzt diese Gefängnistore bei dir zum Teil thematisiert und du hast jetzt nicht mehr deine Hand durch die Gitterstäbe, sondern jetzt hast du deine Hand an dem Gitterstab dran. Und ich sage dir eines, in der Kraft Gottes kannst du diese Tür aufstoßen. Du musst nicht Sklave der Lüge sein. Du musst nicht Sklave der Finsternis sein. Du musst nicht Sklave deines eigenen egoistisch verwundeten Herzens sein, sondern du bist berufen, in Freiheit mit Gott zu leben, der dich herausruft, in Liebe zu leben. Wisst ihr, was für Anbeter Gott sucht? Er sucht Anbeter, Johannes 4, die ihn anbeten im Geist und Wahrheit. Wo du Gott anbetest im Geist und Wahrheit, wird Freiheit dein Leben kennzeichnen. Und immer tiefere Freiheit. Und nicht nur das, nämlich in dem Maß, wie Gott dich freisetzt, wird Freisetzung durch dein Leben bei den Menschen geschehen, denen du dienst. Je dicker deine Gefängnistüren und Mauern sind, umso mehr bist du gefangen und auch Gottes Kraft und Gottes Wirken durch dich ist gefangen. Aber wenn du bereit bist zu sagen, Herr, ich möchte wahrhaftig in Wirklichkeit dein Jünger sein und mit dir verbunden sein, in dir leben, der Kraft deines Geistes leben, in der Wahrheit deines Wortes leben, du bist mein Herr, wird Gott Prozesse in Gang führen, die in Gang setzen, die dich freisetzen. Wo Gottes Wahrheit in uns Raum findet, wird uns dies frei machen, sagt Jesus hier. Wenn wir so leben, wird dies uns verändern. Römer 12, Vers 2. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Vom Kopf ins Herz bedeutet nicht, dass das nicht zuerst in deinen Kopf kommen müsste. Es kann nicht in dein Herz kommen, wenn es nicht zuerst in deinen Sinn kommt. Verändert wirst du, indem dein Denken verändert wird. Das Denken, das sich verändert durch die Kraft des Geistes, verändert die Strukturen deines Herzens und das wird dein Leben umgestalten. Wir werden freigesetzt zu lieben, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Freigesetzt zu lieben, wie Jesus Christus liebt. Und ich sage dir eines, wenn Menschen in dieser Dimension der Liebe unterwegs sind, dann wird überall, wo diese Menschen sich bewegen, Heilung geschehen von Herzen, Freisetzung geschehen und ich bin überzeugt auch Rettung. Denn wenn Menschen, die Gott nicht kennen, der Liebe Gottes begegnen, dann werden sie freigesetzt, ihn zu erkennen. Das ist die Sehnsucht von jedem Herzen. Liebe, Gottes Liebe. Wir werden freigesetzt zu lieben und wir werden freigesetzt, Christus wirklich nachzufolgen, weil wir eine Identität haben, die in ihm gegründet ist, weil unser Charakter geformt wird durch ihn und weil wir im Dienst mit ihm vorangehen und Gott durch uns Geschichte schreibt. Und das ist Gottes Traum von Kirche. Das ist Gottes Traum von Kirche. Durch dich Geschichte schreiben. Wie komme ich jetzt zu einem Leben in Freiheit und der Fülle? Und die Antwort ist, indem ich Jesus als Erlöser, Retter und Herr erfahre. Durch Glauben. Ihm mein Herz öffne und sage, sei du mein Erlöser und mein Herr. Nimm du Kontrolle. Herr, ich brauche dich. Und indem ich in der Beziehung mit ihm lebe, im Glauben und Gehorsam gegenüber seinem Wort, ein Leben lebe in seiner Wahrheit, in der Wahrheit Gottes und dadurch immer mehr hineinkomme in das, was Gott tun will, in mir, an mir und durch mich. Wo stehst du? Oder vielleicht, wo sitzt du momentan? Wo? Bist du, weil dieses Bild kam ja auch erst heute während der Predigt, bist du diese Person, die ein Wasserglas in seinen Händen hält und in der Wüste sich befindet und sagt, passt schon? Ich glaube, dass das einige hier betrifft, die genau das sind, mitten in der Wüste mit einem leeren Wasserglas in den Händen, aber sie sagen, es passt schon. Ich möchte dir sagen, nein, das ist eine Lüge. Ein leeres Wasserglas ist nicht die Antwort für dein Leben. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie die Fülle haben, es überfließend haben, das Leben haben, es überfließend haben. Es soll nicht nur so sein, dass dein Wasserglas gefüllt wird, es soll so sein, dass dein Wasserglas deiner Seele überfließt und überall, wo du läufst, mitten in der Wüste, Spuren des Wassers passieren und die Vegetation, die vorher tot war, anfängt zu leben. Wüste, die zu blühen beginnt, rund um dein Leben hinein. Nein, es passt nicht. Ich möchte dir heute, wenn das dich trifft, und das trifft einige heute, wenn das dich trifft, dann möchte ich dir sagen, glaub dieser Lüge nicht und sag, nein, Herr, ich möchte nicht dieses leere Wasserglas, sondern Herr, ich möchte Beziehung mit dir,
Gemeinschaft mit dir, ein Leben in der Beziehung mit dir. Wer ist dein Herr? Und natürlich ist das auch eine sehr entscheidende Frage. Wenn du selbst dein Herr bist, dann gib Gott neu den Raum wirklich und sag ihm, Herr, sei du mein Herr. Vater, im Namen Jesu Christi danke ich dir jetzt einfach für ja, dein Wort und auch die Wahrheit deines Wortes, Herr. Und du sagst, dein Wort kommt nicht leer zurück. Vater, und so bete ich jetzt im Namen Jesu Christi, dass du heute Morgen die Menschen, die du jetzt auch angesprochen hast, die ihre Hände an die Gefängnistüre legen, dass du sie jetzt freisetzt, diese Gefängnistüre aufzustoßen, neu aufzustoßen und rauszutreten aus diesen inneren Gefängnissen. Denn wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Herr, ich danke dir, dass du das tust heute Morgen. Und Vater, ich danke dir auch, dass du heute Morgen Menschen, die mitten in der Wüste stehen, mit ihrem leeren Glas in der Hand und die bis jetzt gesagt haben, passt schon, dass du ihnen die Augen öffnest und ihnen ihren Zustand bewusst werden lässt und dass sie das Glas, das leere Glas beiseite legen, ihre Hände strecken, ausstrecken zu dir, Herr, und sich füllen lassen von deiner Wirklichkeit. Ich danke dir, dass du das heute Morgen tun wirst. Herr, ich danke dir, dass du Menschen heute Morgen auch freisetzen wirst, sich neu unter deine Herrschaft zu stellen. Denn du bist ein guter Herr und deine Gedanken sind gute Gedanken. Ich lobe deinen Namen. Darf ich das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen? Ich möchte gerne, dass wir für Menschen beten jetzt. Lass uns mal gemeinsam aufstehen, diejenigen, die aufstehen können. Wenn Gott redet, wenn Gott zu uns redet, dann redet er nie zu uns, nur um uns zu informieren. Sondern wenn Gott redet, dann will er uns durch die Kraft seines Wortes auch transformieren, wo wir ihm Raum geben. Und ich möchte dich einfach bitten heute Morgen, dass du Gott antwortest. Wenn du derjenige bist, der mit einem leeren Wasserglas in der Wüste steht, dass du Gott antwortest. Dass du dieses Wasserglas an den Boden legst, im Bild gesprochen, von dir legst und sagst, es genügt nicht. Und dass du deine Hände zum lebendigen Gott ausstreckst und sagst, Herr, ich will deine Fülle. Dass du das tust als Antwort von dir. Und einen zweiten Punkt auch noch. Ich glaube, dass Gott heute Morgen Menschen ruft, die bewusst den Herrschaftswechsel neu vollziehen. Dass du ganz bewusst eine Entscheidung triffst und sagst, Jesus, nicht mehr ich soll Herr sein, sondern du Herr. Ganz, ganz bewusst, dass du das für dich selbst vor Gott aussprichst. Danke, Jesus, dass du heute Morgen an einzelnen Menschen ein Wunder tust. Ein Wunder der Freisetzung, der Befreiung und ein Wunder, das du neu erfüllst. Herr, ich bete wirklich, dass diese Lügengebäude zerstört werden und dass du in Freiheit hineinziehst. In unsere innersten Gefängnisse und die Mauern sprengst.